Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze.
Ja, herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert, ja, und in unserer heutigen Folge, da geht's um die Sonne. Ja, die Sonne, die ist der Quell unseres Lebens. Sie bestimmt die Tageszeiten, das Klima und ist auch für unsere Gesundheit sehr, sehr wichtig. Denn durch das Sonnenlicht produzieren wir Vitamin D, was wiederum für Knochen und Muskeln erforderlich ist. Und die Sonne hat auch einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, denn das Glückshormon Serotonin wird auch durch Sonnenlicht produziert. Gleichzeitig bergen die Sonnenstrahlen aber auch große Gefahren. Und welche das sind und wie wir aber die Sonne ohne Reue genießen können, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast. Ich begrüße jetzt herzlich bei mir Dr. Johannes Bischoff. Er ist Facharzt für Dermatologie und Allergologie sowie Leiter des Wahlarztzentrums Medizin am Hauptbahnhof. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Herr Dr. Bischoff, ich möchte jetzt gerne einen Mythos, der kursiert, mit Ihnen besprechen, nämlich den Mythos gesunde Bräune. Gibt's die?
Nein, das ist so, dass wir immer Bräune mit Urlaub, Entspannung und Vitalität in Verbindung bringen. Aber das stimmt leider nicht ganz. Die Leute, die vor allem ins Solarium gehen, das ist das, was häufig passiert für diese Bräune, vor allem im Winter, und glauben, dass sie da sich was Gutes tun, auch Vitamin D-Produktion anregt, das trifft nicht zu. Die Zeit, die Wellenlängen, die man da ausgesetzt ist, reicht nicht aus, um ausreichend Vitamin D zu produzieren, schädigt lediglich nur die Haut und baut auch keine ausreichende Schutz vor weitere Sonnenstrahlung auf. Das muss man ganz klar sagen.
Gleich einhaken. Viele Menschen sagen ja, bevor sie auf Urlaub fahren, da gehe ich nochmal ins Solarium, um einen Sonnenbrand vorzubeugen. Das heißt, das ist nicht möglich, oder?
Nein, dieser oxidative Stress, wo man sich aussetzt im Solarium, stresst wirklich die Zellen. Die Zellen produzieren natürlich eine gewisse Melanininhalt, aber als richtiger Schutz kann man das nicht ansehen. Es ist einfach wirklich nur eine Vorschädigung, die man dort erzeugt.
Das kann ich mir quasi vorstellen, wie wenn ich die falsche Fläche anmale, oder? Also das ist ja, die Bräune ist ja tatsächlich, die richtige Bräune ist ja ein Schutz auf der Haut, ja? Aber wenn ich ins Solarium gehe, dann werden ja gewisse Schichten gar nicht angesprochen. Sie haben es vorher durch die Wellenlänge gesagt, ne?
Ja, das stimmt auch. Wir haben natürlich auch die Melanin, die zu einem gewissen Ausmaß schützt, aber wir erhöhen die Eigenschutz damit um wenige Minuten. Das heißt, um zu glauben, dass man, wenn man ein bisschen braun ist, dann wirklich einen ganzen Tag in die Sonne sich aufhalten kann. Nein, das stimmt gar nicht.
Mhm. Können Sie uns ganz kurz erklären, was passiert denn jetzt, wenn die UVA und die UVB-Strahlen auf die Oberhaut treffen und sich dann eben Melanin bildet, ja? Und wenn aber dann quasi dieser Schutzmechanismus versagt, weil ich zu lange in der Sonne war, was passiert denn dann in meiner Haut?
Genau, wir haben ja die zwei Wellenlängen, wir haben einmal die UVA und die UVB, wir haben auch UVC, aber das wird meistens reflektiert durch die Ozonschicht und spielt jetzt hier weniger eine Rolle. Die UVA ist die längere Wellenlänge, diese Wellenlänge geht auch deutlich tiefer rein in der Haut und führt vor allem auch zu oxidativer Stress, auch DNA-Schädigung und auch zu die Kollagen- und Elastinverlust, welches auch Falten und Hautalterung verursacht. Das ist häufig auch enthalten in die Solarien und deswegen kennt man die Kandidaten, die sich viel aufhalten im Solarium. Man sieht das, dass die Leute über Zeit, über die Jahre auch tiefe Furchen und Falten bekommen, weil einfach die andere Fibrillen, die Kollagen, Elastin einfach auch abgebaut wird, denaturiert wird durch diese ausgeprägte Stress. Nicht nur in die oberflächlichen Hautzellen, aber auch in die Tiefe, so wirklich in die Struktur der Haut. Dann haben wir auch die UVB. Das ist das, was vor allem die Sonnenbrände macht, die Rötung auch verursacht. Da, was hier passiert ist, dass auch DNA-Schäden direkt entstehen, dass Strangbrüche entstehen können und auch nicht nur Verbrennungen, aber auch Hautkrebs. Spielt die UVB eine sehr wichtige Rolle auch.
Das heißt konkret, wenn ich meine Eigenschutzzeit überschreite, über die sprechen wir dann noch, dann entsteht in erster Linie immer ein Schaden. Also sowohl in den tiefer liegenden Schichten als auch in den höheren Schichten. Kann man das so zusammenfassen?
Richtig. Das ist, ich sage, die Sonne ist auch im Grunde ein Genussgift. Wie bei jeder andere Genussgift geht es ja auch ein bisschen um die Dosierung. Und auch wie bei vielen anderen Genussgiften auch, entsteht auch immer eine gewisse Schaden. Die Frage ist nur, ob unser Körper das auch wieder reparieren kann oder ob man das überschreitet.
Mhm. Gehen wir jetzt einmal zu dem ersten Schaden, den jeder von uns wahrnehmen kann, wenn er es mal übersehen hat, wenn man ein bisschen zu lange in der Sonne gesessen ist, egal ob im Gastgarten oder an der schönen blauen Donau. Das ist die Röte. Was passiert denn genau bei einem Sonnenbrand bei der Haut?
Bei einem Sonnenbrand passiert Folgendes. Wir sind draußen in der Sonne, die UVA- und die UVB-Strahlen gehen in die Haut rein, die UVA-Strahlen merkt man erstmal nicht so richtig und das ist das, was eher diese Langzeitfolgen wie Hautfalten und Hautalterung verursacht. Aber die UVB-Strahlen gehen dann in die Zellen und schädigen die DNA vor allem und das führt zu Mutationen, Rötungen, Stress in die Zellen und unsere Haut versucht dann, diese Zellen auch loszuwerden in weitere Folge und das ist dann die Schälung, die nach ein paar Tagen häufig auftritt, wo unsere Haut einfach merkt, diese Zellen sind so geschädigt, loswerden, bevor ein Krebs dann gegebenenfalls entsteht.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen, also dass die Haut eben reagiert, um sich von diesen bösartigen oder befallenen Zellen zu befreien, mit einer Schälung reagiert. Ein Wort, das ich vorher verwendet habe, ist der Eigenschutz, also ein sehr bekannter Begriff. Woher, also wie viele Typen gibt es denn und woher weiß ich, welcher Eigenschutztyp ich bin, also wie lange ich in der Sonne bleiben kann?
Genau. Die Eigenschutz basiert auf die Hauttypen nach Fritz Patrick. Das ist eine Einteilung von 1 bis 6, wo Nummer 1 so die helle keltische Typ, rote Haare, blaue Augen. Hier liegt die Eigenschutz unter 10 Minuten. Diese Patienten haben eigentlich keinen nennenswerten Eigenschutz und sollten sich immer schützen. Das steigt dann über Hauttyp 2 bis 3, also die Mitteleuropäer, vielleicht auch noch mit blauen Augen, aber dunkle Haare vielleicht. Hier liegt die Eigenschutz bei 10 bis 20 Minuten, würde ich sagen. Hängt aber natürlich auch von diversen anderen Faktoren auch ab. Und dann natürlich Hauttyp 6, was die wirklich dunkle Patienten sind, vielleicht aus die Reiche ursprünglich an dem Äquator, sag mal Schwarzafrikaner, Leute vielleicht aus Polynesien, aus die tropischen Bereiche, die Patienten, die eine sehr dunkle Haut haben, die haben dann einen Eigenschutz von über 60 Minuten.
Also was ja auch geografisch gut zu erklären ist, weil Menschen in der Nähe des Äquators ja viel stärker die Sonne abbekommen, als wenn jetzt jemand irgendwie aus Norwegen oder aus anderen Bereichen kommt. Ich kann bei mir selber, glaube ich, mich als Hauttyp 2 einnorden oder einbetten. Meine Kinder sind Hauttyp 1, also sprich rothaarig und weiße, also ganz, ganz helle Haut. Frage, kann so jemand, der Hauttyp 1 ist, überhaupt braun werden?
Diese Patienten werden eigentlich nicht braun. Das ist auch das, was man ganz klar sagen muss. Die kriegen eigentlich immer eine Verbrennung, eine Schälung und sind natürlich auch entsprechend sehr gefährdet für Sonnenbrände, aber auch für Hautkrebs in weitere Folge.
Jetzt, wenn ich meinen Hauttyp kenne, also jetzt im Beispiel Hauttyp 2, sprich ich habe jetzt 10 Minuten der Einfachheit halber und ich creme mich mit einem 50er Faktor ein, dann habe ich 500 Minuten Zeit theoretisch, bis ich einen Sonnenbrand bekomme. Kann man das so Daumen mal Pi sagen?
So ist die Lichtschutzfaktor tatsächlich definiert, dass man eine gewisse Menge auch auftragen muss, um diese Lichtschutz dann zu erreichen. Diese Menge entspricht 30 Milliliter auf einen Körper. Und in so einer Flasche ist häufig 50 Milliliter. Das heißt, wir tragen alle viel zu wenig Sonnenschutz auf. Das heißt, wie wir uns alle eincremen, hat man nicht den Lichtschutzfaktor 50, sondern einen deutlich niedrigeren Lichtschutz. Da kommt häufig die Frage, gut, dann nehme ich einfach die Hälfte der Menge, dann habe ich die Hälfte der Schutz. Nein, leider nicht. Das steigt logarithmisch an. Das heißt, wenn man die Hälfte von der Menge nehmen, also 15 Milliliter, dann hat man eher wahrscheinlich einen 10%igen Schutz, als dass es auf die Flasche steht. Deswegen auch mein Rat immer, nimm einen sehr hohen Schutz, trag es auf, wie jedes aufträgt und dann weiß man, man hat einen gewissen Schutz, aber man soll sich nicht mit diesen 500 Minuten quasi täuschen lassen.
Ah, das ist sehr interessant, weil das ist mir auch schon ganz oft passiert, dass ich mir gedacht habe, aber ich habe mich doch eingecremt und trotzdem einen Sonnenbrand bekommen. Aber Sie sagen natürlich eines ganz richtig, wir cremen uns ja, also die meisten Menschen sagen, ich mag dieses Gefühl der Klebrigkeit nicht, also man versucht hier wirklich immer etwas zu sparen oder auch um ein bisschen länger auszukommen. Stichwort, was Sie erwähnt haben, Lichtschutzfaktor. Was bedeutet das genau?
Genau, dieser Lichtschutzfaktor basiert dann auf dieser Eigenschutz Zeit von der Haut, welches verlängert wird mit dem entsprechenden Faktor, was auf die Flasche steht, im Laborbedingungen. Das muss man auch sagen. Das heißt, wenn man eine entsprechende Menge aufträgt, definiert pro Körperoberfläche, aber entspricht für einen erwachsenen Mensch 30 Milliliter für eine ganze Körperoberfläche.
Sie haben die Laborbedingungen erwähnt. Was genau sind Laborbedingungen? Ist das optimal oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die Laborbedingungen sind nicht perfekt, das muss man ganz klar sagen. Was passiert ist, dass Probanden Sonnenschutz aufgetragen bekommen in einer relativ dicker Menge. Also de facto entspricht das 30 Milliliter auf einen erwachsenen Körper, wenn man das einmalig aufträgt, und die werden dann beleuchtet. Es gibt immer dann eine Vergleichsstelle, wo kein Sonnenschutz aufgetragen wird, und dann wird errechnet, wie lange hilft dieses Sonnenschutzmittel. Was man auch an dieser Stelle sagen kann, es gibt ja mittlerweile nur Lichtschutzfaktor 50 oder 50 plus, weil diese Zeit, Sie haben es schon erwähnt, mit 500 Minuten, man möchte keine Proband das zumuten, sich länger bestrahlen zu lassen. Deswegen gibt es nur 50 plus. Alles, was drüber geht, ist dann 50 plus. Und das wird auch so definiert, dass, ja, dass ja, das die Grenze dann ist.
Angenommen, ich bin jetzt auch nicht unter Laborbedingungen, also das heißt, ich bin jetzt irgendwo am See, ich bade, ich rubbel mich ab, ich ja, schmier mich dann wahrscheinlich nicht mehr so gründlich ein und ich bekomme dann einen Sonnenbrand. Was können denn jetzt kurzfristig, aber auch langfristig die Folgen von so einem Sonnenbrand sein?
Kurzfristig ist erstmal, dass man die Rötung, vielleicht auch einen Juckreiz, ein Brennen auch und auch richtig einen Schmerz bekommt. Wenn man natürlich sich richtig verbrannt hat, kann auch Blasen in weitere Folge kommen und auch eine Schälung. Das ist die kurzfristige Folgen, die für uns meiste zum Glück auch dann schnell vergehen und eigentlich nur in Erinnerung bleibt. Die langfristigen Folgen sind dann doch schwerwiegender, weil man doch in die Tiefe in der Haut DNA-Schäden bekommt, Stress an die Zellen haben, Hautalterung, aber auch die Risiko für Hautkrebs steigt dann auch von einem einzelnen Sonnenbrand bereits.
Das ist sehr wichtig, was Sie erwähnen. Also man vergleicht ja oft die Haut mit einem Elefanten und man sagt immer, die Haut vergisst nie. Auch wenn man in der Kindheit zum Beispiel schwere Sonnenbrände hatte, steigt de facto dann das Krebsrisiko. Ist das richtig? Also das Hautkrebsrisiko.
Richtig, da gibt's auch einige Studien, die das auch belegen, dass man wirklich auch vor allem Sonnenbrände in die Kindheit, aber auch in weitere Folgen Melanomrisiko, aber auch viele andere Hautkrebsrisiken, auch für Basaliom und Platyepithelkarzinom auch steigt. Auch um nochmal einzuhaken, bei Solarien, da steigt auch die Risiko von weniger Male in Solarium. So Patienten, die häufig sagen, ich gehe ja nur einmal im Monat. Nein, da gibt es tatsächlich Daten von einem erhöhten Risiko für Hautkrebs bei weniger als 10 Sitzungen. Deswegen ist das auch in vielen Ländern, Solarien auch verboten. Brasilien, Australien als guter Beispiel, weil das einfach nicht gesund ist. Auch nicht wenige Sitzungen, auch nicht einmal im Monat.
Also ich kann mich erinnern an eine Jugendbewegung, die es vor, ich glaube, mittlerweile 15 Jahren in Österreich gegeben hat. Und das waren wirklich Jugendliche, die mehrmals wöchentlich ins Solarium gegangen sind. Also die hatten auch, weiß nicht, ob man das noch kennt, unter dem Begriff Kracher, also fungiert. Das waren wirklich Teenager, die tief gebräunt waren, also mehrmals in der Woche ins Solarium gegangen sind. Und ich erinnere mich, dass dann eben aufgrund dieser Bewegung hier in Österreich war das, ein Reglement erlassen wurde, also dass man verboten hat, unter 18 ins Solarium zu gehen. Also man musste dann auch sich ausweisen können, weil man gesehen hat, wie schädlich auch Solarien sein können. Eine Frage noch, gibt es hier jetzt zur Sonne, also nicht zum Solarium, aber zu Sonnenbränden, die ich gehabt habe, gibt es da konkrete Zahlen, inwieweit mein Hautkrebsrisiko dann steigt?
Ja, da gibt es tatsächlich einige Studien, die darauf hindeuten, dass Patienten, die wiederholt Sonnenbrände hatten, auch Hautkrebs bekommen. Basaliome ist das, was man vor allem in die sonnenexponierte Bereiche im Gesicht bekommt, betrifft vor allem auch ältere Patienten, aber auch da ist das die Sonnenschaden aus jüngeren Jahren, die dazu beitragen. Und da gibt es auch Studien, dass Patienten, die 5 oder mehr Sonnenbrände im Leben hatten, eine doppelte Risiko hat für ein Basaliom. Die sind nicht ganz so tragisch, die Basaliome, kann man meistens gut operieren, aber es ist trotzdem etwas, was ich haben möchte.
Sind das die so leicht erhaben sind, so wie ein großer Altersfleck aussehen?
Ja, die können gleich erhaben sein. Es gibt unterschiedliche Formen. häufig äußert sich das wie eine kleine Stelle, wie eine kleine Pickel mal, der nicht abheilt. Bei sowas auch hellhörig werden, wenn eine Stelle immer wund ist, immer wieder aufgeht oder einfach wächst im Gesicht, gerne Nase, Wange, aber kann natürlich auch überall am Körper auftreten. Mhm. Aber das ist zum Beispiel eine Krebsart, wo die Sonne eine wichtige Rolle spielt und wo es gut belegt ist durch Studien. Auch Plattenepithelkarzinomen. Hier ist das so, dass die Studienlage so gut ist, dass in Deutschland Patienten, die ein Plattenepithelkarzinom bekommt, die vorwiegend im Außenbereich arbeiten, dann auch diese Erkrankung als Berufserkrankung dann auch eingestuft bekommen und auch dann entsprechende Ansprüche dann auch haben. Deswegen gilt das vor allem auch hier bei dem Plattenepithelkarzinom als gesichert, dass die Sonne eine wichtige Rolle spielen. Und da geht man von einem vierfache erhöhtes Risiko aus, wenn man wiederholt Sonnenbrände hatten. Melanome, das ist das, wo man auch vor allem die Sonnenbrände in die Kindheit eine wichtige Rolle spielen. Und da variiert es je nach Studie, aber das ist so doppelt bis dreifach gilt als gesichert, wenn man wiederholt in die Kindheit Sonnenbrände hatten.
Mhm. Ja, was ja in ja viele unserer Kindheiten auch passiert ist, weil ja früher auch die Sonne eine ganz andere Rolle gespielt hat. Also früher war das, so wie Sie eingangs gesagt haben, das Wichtige, ein Zeichen für Vitalität, für Gesundheit. Das hat auch dazugehört. Es hat auch der Sonnenbrand früher dazugehört. Also ich erinnere mich selbst noch als Kind, dass man immer gesagt hat, das ist gut, weil quasi zuerst kommt die Röte und dann kommt die Bräune. Also es geht gar nicht anders. Ah, da möchte ich gerne fragen, ist es jetzt möglich, diese Röte zu überspringen? Also wenn ich mich jetzt gut einschmiere und sage, ja, aber ich hätte trotzdem gerne ein bisschen Urlaubsbräune, ist es trotzdem möglich, dass ich mit Lichtschutzfaktor 50 braun werde?
Ja, natürlich ist man die Sonne, natürlich kommt auch eine gewisse Menge an Sonne durch. Die Haut wird trotzdem, diese gewisse Reizung, dieser gewisse oxidative Stress entstehen trotzdem in die Zellen und man wird trotzdem braun werden. Aber deutlich kontrollierter, deutlich weniger Chance für Verbrennung, aber natürlich ist auch das Ziel, dass man die Haut schützt. Das heißt, zu sagen, ich schmier mich ein, habe keine Rötung und trotzdem eine intensive Bräune, das geht sich nicht ganz aus.
Ich möchte da gleich einhaken und darauf zu sprechen kommen, was manche Menschen auf Sonne oder UV-Strahlen entwickeln, die sogenannte Mallorca-Akne. Was ist denn das?
Mallorca-Akne ist eine Unterform der Akneform der Dermatitis. Im Grunde, was passiert ist, dass im Zusammenspiel mit der Sonne, meistens auch eine eher fettige Haut oder Sonnenschutzmittel, es zu juckenden kleinen Stellen kommen, kleine Pusteln oder auch Erhebungen oder auch bei manchen äußert sich auch erst kleine rötliche, juckende Stellen einfach.
Das heißt aber, dass die auch durch die falsche Sonnencreme verursacht werden kann, richtig?
Richtig. Es gibt Patienten, die auch rein von einer fettigen, talgreichen Haut das schon unter Umständen bekommen kann, aber in aller Regel liegt das eher daran, dass einfach die falsche Sonnenschutz entweder zu reichhaltig oder mit Zusatzstoffen, worauf manche einfach reagieren.
Stichwort Reaktion, die sogenannte Sonnenallergie. Was ist das genau im Unterschied zur Mallorca-Akne?
Die Sonnenallergie ist auch so ein gewisser Überbegriff, was auch viele andere Erkrankungen auch mit beinhalten. Aber im Grunde wird es häufig auch im Allgemeinen verwendet für jede mögliche Reaktion, die entstehen, wenn man draußen in die Sonne geht. Kann auch die allgemein bekannte Form, die wir in der Praxis häufig sieht, ist die polymorphe Lichtdermatose. Die Name hat es schon in sich, polymorph, kann diverse Ausprägungen haben, häufig juckt die Stellen und sind halt meistens dann auch in diese sonnenexponierte Bereiche treten vor allem am Anfang vom Saison auf, wenn die Patienten die Sonne nicht gewohnt sind. Mhm. Und da gibt es Fälle, wo man tatsächlich eine langsame Exposition empfehlen, damit die Leute da einen gewissen Schutz dann auch aufbauen. So da empfehlen wir das in manchen Fällen.
Das heißt, die Sonnenallergie hat jetzt aber nicht unmittelbar was mit der Sonnencreme zu tun, mit der Allergie auf Creme, sondern das ist wirklich die Allergie gegen die Sonne, also dass sich die Haut an die Sonne gewöhnen muss.
Ja, so wie gesagt, die Mallorca-Akne hat sicher auch was auf jeden Fall zu tun mit die Creme, ja, wo die polymorphe Lichtdermatose, aber ich würde das auch ein bisschen weiter fassen, auch andere, vielleicht auch Autoimmunerkrankungen, die einfach durch die Wellenlänge und die Reaktion und diese Stress, was in die Haut entsteht, führt dann dazu, dass unsere Haut sehr, sehr unterschiedlich reagieren kann und bei manchen Leuten kann rein von dieser Licht auch es zu Juckreiz und zu Ausschlägen kommen.
Wenn ich jetzt an Sonnenallergie leide oder aber auch Mallorca-Akne, also sprich zu fettiger, talgreicher Haut neige. Worauf sollte ich denn da achten bei der Wahl der Sonnencreme?
Ich würde, wenn man eine empfindliche Haut hat, würde ich immer empfehlen, dass man eher eine hochwertige Sonnenschutz nehmen, eine Sonnenschutz ohne zu viel Zusatzstoffe. Wir sind da mittlerweile sehr verwöhnt, wir haben da viele tolle Optionen. Wenn man zu Mallorca-Akne neigt oder auch ein bisschen fettreiche, talgreiche Haut hat, würde ich empfehlen, dass man eher was Leichteres nehmen und bei Sonnenallergie, dass man auch wirklich darauf achtet, dass man eine hohe Sonnenschutz nehmen, auch regelmäßig nachcremen. Die Empfehlung ist eigentlich bei jeder Patient, dass man alle 2 Stunden nachcremt. Hier würde ich besonders auch darauf achten und auch anfangen mit einer langsamen Sonnenexposition im Urlaub, am ersten Tag wirklich nur ein paar Minuten. Und natürlich, wenn man sehr stark allergisch oder empfindlich reagiert, muss man natürlich andere Vorkehrungen treffen. Es gibt auch diverse andere Therapien für Patienten, die richtig auch eingeschränkt sind durch die Erkrankung.
Etwas, das in den vergangenen Jahren zu uns gekommen ist, das ist der mineralische Filter. Ich meine, mineralische Filter gibt es schon seit Sissi, also Kaiserin Sissi hat sich mit Zink eingecremt, was nichts anderes ist, ein mineralischer Filter, kurz zur Erklärung. Der Unterschied liegt darin, dass hier kein chemischer ist, sondern tatsächlich quasi eine Barriere aufgebaut wird. Also ich schmiere mir etwas auf die Haut, was, ja, ich glaube, Elefanten machen das, indem sie sich in Schlamm wälzen. Also es wäre auch ein mineralischer Filter. Frage, wenn ich jetzt zu Sonnen Allergie oder Mallorca-Akne tendiere, ist da so ein mineralischer Filter besser als ein chemischer? Oder muss man hier aufpassen?
Ich glaube, da würde ich auch aufpassen. Es geht auch sehr viel, hängt auch ein bisschen davon ab, wie okklusiv dieser Filter dann auch ist. Aber da tendenziell würde ich immer was für empfindliche Haut nehmen und auch ein bisschen durchprobieren. Aber es gibt tatsächlich Tendenzen, dass man wahrscheinlich so eine mineralische, was auch häufig in die für Kinder oder für Babys enthalten ist, dass man das wahrscheinlich besser vertragen wird.
Wenn wir jetzt über Sonnenschutz sprechen, dann denkt man ja meistens an die exponierten Stellen, also sprich an die Arme, das Gesicht, die Beine, die Schultern. Ja, häufig vergessen wir aber die Augen und die Kopfhaut. Wie kann ich denn die vor der Sonne schützen?
Das ist ein wichtiger Punkt. Wir reden sehr, sehr viel über Sonnenschutz. Die meisten Leute, ich glaube, die meisten ist auch schon angekommen. Aber auch die Männer, wo die Haare ein bisschen lichter werden, die vergessen dann häufig auch die Kopfhaut entsprechend zu schützen. Da empfehle ich immer, meine Patienten eine Kappe aufzusetzen, weil natürlich das häufig auch A, vergessen wird und B, auch schwierig ist einzucremen. Dann auch natürlich die Augen. Auch die Augen sind empfindlich. Auch die Linsen, Katarakte oder eine grüne Star kann entstehen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich auch hier entsprechend schützen mit einer Sonnenbrille, mit einer ausreichenden UV-Schutzfilter.
Genau, also was wir, glaube ich, auch erwähnen sollten bei den Augen ist, dass man kennt das, wenn man in die Sonne schaut, kurz, ne, und dann hat man so Stäbchen, ich glaube, man nennt das Döderleinstäbchen, und wenn die mal verbrannt sind, sind auch die, die uns, glaube ich, helfen zu sehen, dann wachsen die nicht mehr nach. Also es sind wie verbrannte Gehirnzellen. Wenn man das zu oft macht, glaube ich, kann man erblinden.
Genau, das ist tatsächlich so, diese kleinen Zapfen und Stäbchen, die wir in die Augen haben, die sind sehr, sehr empfindlich, die sind Nerven und die Regeneration ist schlechter und wenn man direkt in die Sonne schaut, hat man wirklich auch einen gewissen Schaden und das sollte auf jeden Fall vermieden werden, direkt in die Sonne zu schauen.
Mhm. Etwas, was ja in unserer körperbewussten Zeit häufig vorkommt, also man benutzt Deos, man benutzt Parfums. Was passiert denn, wenn ich das in Verbindung mit dem Sonnenbaden mache? Kann da was passieren auf der Haut?
Oh ja, das sehen wir relativ häufig und das ist eine sehr, sehr lästige Komplikation, die Hyperpigmentierungen. Vor allem hier Dufte, Bergamotte, Zitrusdüfte, vor allem diese Produkte, aber auch, ich habe die Woche auch einen Patienten mit Haarwachs gehabt, wo das dann auch aufgetreten ist, eine ganz gängige, ist im Grunde, dass das sehr unterschiedlich ist von der Empfindlichkeit, aber die Sonne plus bestimmte chemische Substanzen verursacht bei manchen Patienten eine Fleckbildung, eine Hyperpigmentierung. Sieht man auch häufig bei älteren Damen am Hals, diese Rötung, die dann häufig entsteht. Mhm. Und das hängt auch sehr häufig zusammen mit dieser Verwendung von Dufte oder Parfüm.
Das ist interessant. Das habe ich nämlich gerade erst gestern in einer Fernsehsendung gesehen, wo ich mir gedacht habe, interessant, der Hals ist so rot bei der und ich wusste nicht, woher das kommt.
Mhm. Das ist häufig da. Das ist sehr schwierig zu therapieren, muss man sagen, und am besten vermeiden. Problem ist, viele Patienten sagen, ja, ich trage es aber nicht am Hals auf. Leider, das ist eine flüchtige Substanz. Das heißt, auch wenn man es an die Kleidung aufträgt, man ist trotzdem gefährdet. Das heißt, wenn man fort in die Sonne zu gehen, bitte, bitte kein Parfüm, keine Duftstoffe und auch bitte an Haarprodukte und Kosmetika mitdenken. Vor allem auch die natürlichen Produkte, weil die sind tatsächlich sehr gefährlich hier.
Mhm, weil Sie vorher gesagt haben, Bergamotte, Zitrus, ne, man verbindet das mit Natur, mit positiv, aber dass eben auch das die Haut schädigen kann, obwohl es etwas Natürliches ist. Das möchten wir an dieser Stelle hier noch einmal erwähnen. Stichwort Medikamente. Welche Medikamente verursachen denn jetzt, dass die Haut lichtempfindlicher wird? Wann muss ich denn aufpassen?
Da gibt es eine lange, lange Liste von Medikamenten, die lichtempfindlich macht. Was häufig eingesetzt wird, ist Antibiotika. Die können auf jeden Fall lichtempfindlich machen. Das steht auch meistens im Beipackzettel oder man kann auch einen Arzt oder Apotheker fragen. Sonst gibt es einige Blutdruckmittel. Es ist auch so, dass das bekannt geworden ist, erst vor wenigen Jahren, dass ein sehr häufiger Blutdruckmittel auch so Langzeitfolgen. Also man kriegt nicht sofort die Verbrennung, aber über Zeit haben die Patienten eine deutlich höhere Chance für Plattenepithelkarzinom und aktinische Keratosen. Und das kam auch erst über viele Jahre jetzt raus. Aber darauf achten wir als Hautärzte auch jetzt vermehrt und auch die Allgemeinmediziner sind auch entsprechend aufgeklärt. Aber im Grunde kann es auch diverse andere Mittel sein. Antidepressiva, Johanniskraut zum Beispiel kann auch lichtempfindlich machen. Das heißt, da muss man auch auf natürliche Produkte und auch auf Nahrungsergänzungsmittel achten.
Zum Beispiel Vitamin A, also das ja häufig gegen Akne auch, also hochdosiert gegen Akne eingesetzt wird, macht ja auch lichtempfindlich.
Richtig, das macht es auch so ein bisschen dünner und auch deswegen auch mehr lichtempfindlich.
Genau, aber wie Sie richtig sagen, also wenn man sich den Beipackzettel durchliest, beziehungsweise auch noch einmal zur Sicherheit mit dem Arzt, der es verschrieben hat, Rücksprache hält, dann kann man hier auf Nummer sicher gehen. Etwas, das in den letzten Jahren wirklich als der letzte Schrei gegen Falten gilt und die Sonne, haben wir erfahren, ist ja der Hauptverursacher von Falten, ist das Retinol. Also mittlerweile bekommt man das in jedem Supermarkt auch oder in der Apotheke. Worauf muss ich denn achten, wenn ich ein Retinol-Produkt regelmäßig verwende in Verbindung mit Sonne?
Ja, Retinol ist tatsächlich ein Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit gegen Falten, aber es führt auch zu einer Empfindlichkeitssteigerung. Trocknet die Haut natürlich auch ein bisschen aus. Das heißt, dieser Produkt ist auch nicht für jede Person eine gute Option. Mittlerweile gibt es auch andere Produkte, die ein bisschen anders ansetzen, auch für empfindliche Haut. Aber wenn man eine robuste Haut hat und sich doch für Retinol entscheidet, sollte man auf jeden Fall auf eine gute Feuchtigkeitspflege achten, weil die Haut sicher trockener wird und natürlich mit der Sonne sehr aufpassen, weil man auch die Sonnenempfindlichkeit je nach Konzentration deutlich steigern kann.
Also das heißt, wenn ich jetzt nur rausgehe zum Bäcker und mir ein Semmel hole, auch dann sollte ich schon eingeschmiert sein?
Im Grunde ist das, was wir als Hautärzte gerne predigen und das, was sicher auch nicht schlecht ist. Nur mir ist auch klar, dass die wenigsten sich wahrscheinlich daran halten, obwohl ich immer wieder Patienten habe, die das auch akribisch umsetze. Ich glaube, es gibt auch andere Möglichkeiten, die Haut zu schützen, vor allem in den Sommermonaten. Es gibt auch Antioxidantien, Vitamin C, Vitamin E, die auch so ein bisschen diese freie Radikale abfangen und wirklich für diesen Weg zum Bäcker wahrscheinlich auch ausreicht. Aber wenn man natürlich länger draußen sind oder doch mal merkt, das ist doch nachmittags ganz schön, man setzt sich doch mal nochmal hin im Gastgarten, dann ist man schon eingecremt, wenn man sich doch morgens die 50er Lichtschutz aufgetragen hat. Deswegen ist das sicher auch kein Fehler, doch morgens einen 50er mal aufzutragen.
Genau, beziehungsweise eben mittlerweile ist auch in ganz vielen Cremes schon ein Lichtschutzfaktor enthalten und es gibt auch diese praktischen Sprays, ja, die man mittlerweile auch über alles sprühen kann, wenn man es jetzt vergessen hat. Ja, ich habe gelesen, dass Sie in Südafrika geboren sind, ein Land, wo ja wirklich das ganze Jahr über die Sonne scheint. Jetzt sind Sie in Österreich. Hat sich das auf Ihr Sonnenbaden ausgewirkt?
Ich habe natürlich auch aufgrund meiner Herkunft der ein oder andere Sonnenbrand in die Kindheit gehabt, das stimmt. Aber ich habe auch gesehen, auch in nähere Familien und auch in meiner eigenen Haut, was die Sonne anrichten kann. Das heißt, ich gehe auch sehr sorgfältig mit der Sonne um. Ich nutze einen Sonnenschutz natürlich, aber ich setze auch sehr stark auf Antioxidantien, dass ich meine Pflege auch mit Antioxidantien ergänzen, Schutz vor dieser oxidative Stress, Schutz vor der Sonne. Da gibt es auch einige Studien, die das belegen, in einem geringen Ausmaß wohl, aber auch da gibt es einen gewissen Schutz. Und es gibt auch im Sommer die Möglichkeit, sich von innen zu schützen mit einem Nahrungsergänzungsmittel, welches auch einfach eine gewisse Eigenschutzerhöhung in der Haut macht. Nicht sehr hoch, aber immerhin ein relevanter für Tage, wo man tatsächlich viel in die Sonne sind. Und darauf setze ich dann auch sehr.
Das sind dann zum Beispiel Carotinkapseln, oder?
Ja, das gibt's auch. War früher sehr beliebt, hat die Haut aber vor allem eher orange gemacht und die Lichtschutz war jetzt nicht so viel erhöht. Aber wir wissen auch, dass vor allem Vitamin B3 eine Erhöhung von die Sonnenschutz macht. Und es gibt auch einige pflanzliche Produkte, vor allem ein Farnextrakt, welches in manche Produkte mittlerweile enthalten ist. Und das schützt auch wirklich aktiv in der Haut. Darauf setze ich dann auch, wenn ich dann tatsächlich in die Sonne gehe. Sonnenschutz von innen, von außen und noch eine Antioxidanz.
Na Wahnsinn. Wir sind komplett geschützt. Also spätestens nach diesem Podcast habe ich wirklich jeden Tipp, um die Sonne dann doch unbeschwert zu genießen. Dankeschön für die vielen Tipps, für das angenehme Gespräch. Ja, wenn Sie den Podcast nochmal hören wollen oder auch gerne an Freunde und Familie weiterleiten wollen, dann finden Sie den auf unserer Homepage unter www.oeggk.at/podcast und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja, ich freue mich auch über einen Kommentar, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Und wenn es Ihnen noch besser gefällt, dann bitte gleich abonnieren, dann erhalten Sie nämlich auch die nächste Folge. Die widmet sich einem ganz tollen Projekt, den Wohnbuddies, wo Jung und Alt gemeinsam wohnen und sie erscheint am 25. August. Ja, das war Hörenswert, der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Denise Seifert und ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, alles Gute.